das Vaterunser ein Weg. Ein Weg der Erneuerung, ein Weg der Heilung, ein Weg des Lebens, ein Weg der Beziehung zu Gott, ein Weg der Beziehung zu anderen, ein Weg der Beziehung zu uns selbst. Samuel hat letzte Woche über diesen ersten Teil gesprochen und vergib uns unsere Schuld, und ich mache heute weiter. Aber ich habe gemerkt in der Vorbereitung, der ich mich so ab 11 Uhr heute, als ich wusste, Elke kann heute Abend nicht kommen, dann gewidmet habe. Und Gott sei Dank war ich heute in Marburg, musste nicht woanders hin, was sehr selten ist. Habe ich gemerkt, ich kann das gar nicht so gut trennen, dieses vergib mir meine Schuld, vergib uns unsere Schuld, und von diesem vergib, dass wir vergeben, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Deswegen bitte seid ein bisschen nachsichtig, und vor allen Dingen du, Samuel, wenn ich ab und zu noch was sage, was vielleicht schon mal letzte Woche angeklungen ist. Vergebung empfangen, Vergebung gewähren, was ganz Zentrales. Und auf den ersten Blick ist dieses ja ein ganz großes Wort, Vergebung, aber ich habe mir das dann bildlich vorgestellt wie so eine kleine Tür, wo man sich bücken muss. Bei uns in der Wettergasse, wir wohnen ja hier ganz zentral, da haben wir so ein altes Haus, erst gemietet, jetzt gekauft. Ich glaube, wenn ich 78 Jahre alt bin, ist es abgezahlt. Also noch gehört es eigentlich der Bank. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie durch die Anbauten, dass es immer so weiter angebaut wurde, Unschärfen in den Türvermessungen, so kann man sagen. Man könnte auch sagen, der Weg vom einen zum anderen ist nicht sehr klar, und du musst in das eine Zimmer, in dem der Patrick bis jetzt gewohnt hat, der aber leider nach Berlin gegangen ist, um dort eine gute Arbeit unter Straßenkindern zu machen, da musst du so eine Treppe hoch, und auf einmal ist das nicht mehr 1,80 Meter oder gar 2 Meter oder 1,70 Meter, sondern noch so 1,50 die Tür, durch die du durchgehen musst. Und da sind die meisten von uns dann schon gezwungen, sich zu bücken, um da reinzukommen. Und so stelle ich mir das mit der Vergebung vor. Da segel ich nicht so mit erhobenem Haupte hinein, sondern da muss ich mich bücken. Da muss ich ein bisschen kleiner werden. So diese kleinen Türen gibt es ja nicht nur bei uns in der Wettergasse, die gibt es auch zum Beispiel in der Geburtskirche in Bethlehem. Wer mal da war, weiß das. Der Eingang zu dieser gewaltigen Basilika, die dort ist und die noch sehr, sehr original dort steht, hängt daran, dass als die Perser 618 den vorderen Orient eroberten und die meisten Kirchen verbrannt hatten, ihrem Feuergott Mazda geweiht, hat nichts mit unserem heutigen Mazda zu tun, haben sie aus irgendeinem Grunde die Geburtskirche in Bethlehem verschont. Und diese Kirche lohnt sich, da reinzugehen. Gewaltiges Ding, aber du musst durch eine ganz kleine Tür. Die ist so klein gemauert, dass du da nur gebückt reinkommst. Jetzt ist das nicht, um die Leute zu demütigen oder zur Vergebung anzuhalten, sondern wahrscheinlich deshalb, damit keiner dort mit hoch auf dem Pferd, mit Schwert und beritten reingehen kann und die Kirche erstürmen kann und die Leute dort umbringen kann, sondern der muss vom Pferd absteigen, sogar der Patriarch oder der Sultan oder wer immer. Die meisten waren schon da, Clinton, Obama, die waren alle schon da. Alle mussten sich bücken, um durch diese Türe in der Geburtskirche zu kommen. So stelle ich mir die Vergebung vor. Diese Bereitschaft, sich zu beugen, sich niederzubücken, sich kleiner zu machen und sowohl Vergebung zu empfangen, aber auch von diesem hohen Ross herunterzukommen, wo ich sage, die anderen, das sind die Schuldigen, ja? Und wo wir im Zentrum sind. Zurzeit ist das ja ganz spannend hier bei dem Bischof von Limburg, Thebats van Elst. Ich weiß nicht, ob er das auch so verfolgt wie ich. Es gibt ja viele intelligente Kommentare dazu. Viele Facebook-Leute schreiben endlich mal ihre Empörung, ja? Wie kann man nur? Und man merkt, es überall, ich werde es jetzt überhaupt nicht rechtfertigen, was da läuft. Und ich kann es auch letztlich nicht total beurteilen, aber ganz viel Selbstgerechtigkeit, ja. Ganz viel Häme auch über jemanden, der so offensichtlich schuldig ist. Ja. Und das hat ja viele Facetten, diese Selbstgerechtigkeit und die anderen brauchen Vergebung, aber ich würde denen die nicht geben, ich würde denen das nie vergeben. Da sind viele Themen, die gerade diskutiert werden, zum Beispiel die Debatte, warum das zur irgendeiner Zeit so schick war, bei den Grünen irgendwie für freien Sex mit Kindern sich einzusetzen. Ne? Und auch da kommt dann die Empörung, ja, wie kann man nur, was sind das denn für Menschen, ja? Und ob die nur Katholiken sind oder Grüne oder Christustreffler, ja, man findet eigentlich, es gibt ja auch grüne Christustreffler oder katholische Christustreffler, ja. Wir finden immer was bei dem anderen, ja, wo der andere etwas falsch macht. Aber diese zentrale Bitte Jesu, die er uns lehrt, bitte betet so, vergib uns, vergib mir meine Sünden, so wie auch ich vergebe, hat ganz stark etwas damit zu tun, dass ich aufhöre, den Zeigefinger auf die anderen zu richten, egal wer es denn nur sei, und dass ich anfange, auf mich selbst zu schauen und zu fragen, wie ist es eigentlich mit meiner Fähigkeit und meiner Bereitschaft zu vergeben. Und das ist gekoppelt auch mit der Erkenntnis, ich selbst brauche Vergebung, so wie der verlorene Sohn, der nach Hause kommt und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin von jetzt ab nicht mehr wert, als dein Sohn angesehen zu werden. Nicht, oh, es waren die Umstände oder es war mein älterer Bruder, der mich sowieso immer gedisst hat. Ja? Und du hast auch immer so komisch geguckt, Vater. Das war jetzt als Beweis, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme. Sondern ich habe gesündigt. Das ist diese enge Pforte. Die Bereitschaft, sich selbst als Sünder, als Schuldigen anzusehen und auch dieses zweite vom hohen Ross der Unversöhnlichkeit herabzusteigen und von Herzen zu vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist ja ganz bemerkenswert beim Vater Unser, dass das die einzige dieser Vater Unser Bitten ist, die noch kommentiert wird danach. Denn dann kommt als Kommentar, was Jesus sagt, denn wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird auch euer Vater im Himmel nicht euch nicht vergeben. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird auch euer Vater im Himmel euch nicht vergeben. Hammer! Kann das sein? Wow! So ist es, und das steht jetzt auf einmal, glaube ich, so denke ich, für uns allen vor den Augen, ganz wichtig, dass wir lernen, auf diesem Weg der Lebenserneuerung daran zu arbeiten, dass diese Befähigung, anderen zu vergeben, in uns wächst. Und Jesus gibt noch einen zweiten Kommentar, nicht nur den hier in der Bergpredigt, wo ja das Vaterunser in Matthäus uns überliefert ist, in Lukas ist es in der Feldpredigt. Das heißt nicht, dass da die etwas falsch gemacht haben, sondern dass Jesus das wahrscheinlich denen öfters mal beigebracht hat, weil die waren nämlich so wie wir heute auch relativ begriffsstutzig. Es gibt noch diesen zweiten Kommentar mit einer Geschichte, die lese ich euch vor aus Matthäus 18 in der Übersetzung das Buch. Daraufhin trat Petrus an Jesus heran mit der Frage, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder die Schuld vergeben, die er gegen mich verübt hat? Reichen 7-mal. Jesus antwortete, ich sage dir nicht 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Das fand ich als Kind immer total verwirrend. Ja, habe angefangen zu rechnen. Wie viel ist das? Ich glaube, wenn ich es jetzt, hoffentlich blamiere ich mich nicht, wenn ich sage 490. Okay. Boah, 490 Mal am Tag. 490 Mal darf der mir die Nutella wegnehmen. 490 Mal darf der mich beleidigen. Ja. Wie oft sollst du vergeben? 490 Mal. Wow. Das ist natürlich eine symbolische Zahl. Wissen wir, 7, die Vollzahl. Jesus will sagen, ey, wenn es um Vergebung geht, geht es nicht um Mathe, sondern geht es um dein Herz. Darum geht's. Bist du bereit, immer wieder deinem Nächsten zu vergeben? Und dann sagt Jesus weiter, ich gebe euch einen Vergleich für die neue Wirklichkeit Gottes. Ein Herrscher wollte seine wirtschaftlichen Angelegenheiten mit seinen Untergebenen abrechnen. Gleich zu Anfang wurde einer zu ihm gebracht, dessen Schuld sich auf mehrere Millionen Silbermünzen angehäuft hatte. Da der Mann nichts hatte, womit er diese Schuld bezahlen konnte, befahl der Herrscher, dass er mitsamt seiner Frau und seinen Kindern und allem, was er besaß, verkauft würde, um damit die Schuld zu bezahlen. Da fiel der Untergebene nieder, flehte ihn an und sagte, habe Geduld mit mir und ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herrscher wurde von Mitleid gegenüber diesem Untergebenen bewegt, ließ ihn frei und erließ ihm die gesamten Schulden. Das ist mehr als ein Lottogewinn. Auf dem Weg hinaus begegnet der Mann einem anderen, der genauso wie er ein Untergebener dieses Herrschers war. Der schuldete ihm 100 Silbermünzen. Deshalb ergriff er ihn am Hals, würgte ihn und sagte, gib mir sofort, was du mir schuldest. Da fiel sein Kollege nieder und bat ihn inständig, habe Geduld mit mir und ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte er auf keinen Fall und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden zurückzahlte. Als das die anderen Untergebenen mitbekamen, wurden sie sehr betrübt. Sie gingen zum Herrscher und berichteten ihm alles, was geschehen war. Darauf rief der Herrscher ihn wieder zu sich und sagte, du bist ein wirklich bösartiger Mensch. Ich habe dir deine gesamten Schulden erlassen. Als du mich inständig um Mitleid gebeten hast, wäre es nicht recht und billig, dass du auch deinem Kollegen seine Schuld erlässt, so wie ich es dir gegenüber getan habe. Der Herrscher wurde richtig zornig und übergab ihn in die Hände der Folterer. Dort sollte er bleiben, bis er alles zurückgegeben hatte, was er schuldete. Wie er das machen soll, während er gefoltert wird, habe ich keine Ahnung. Genauso wird sich mein Vater, der über alles herrscht, auch euch gegenüber verhalten, wenn ihr nicht einander von Herzen vergebt, jeder seinen Bruder oder seine Schwester. Eine echt heftige Geschichte. Ein paar Millionen gegen 100 Taler. Jesus mutet uns das zu, dass wir das so lesen, dass wir selbst die sind, die die Millionen schulden. Und dass unser Nachbar, kannst du mal nach rechts gucken und nach links, dass unser Nachbar der ist, der uns nur 100 Silbermünzen schuldet. Ja? Das ist die Zumutung in diesem Text. Ja? Das ist echt fies von Jesus. Sagst du vielleicht, ja gut, für den Herrscher sind ja 1 Million nicht viel zu vergeben, aber für mich sind 100 ziemlich viel. Ja? Das, was der mir angetan hat oder die, das ist für mich viel. Das macht mich fertig. Aber wenn wir so anfangen zu zählen, dann merken wir, dass wir überhaupt nichts begriffen haben. Nämlich, dass wir uns nicht unter diesem Aspekt sehen sollten, was schulden andere uns, sondern dass wir uns unter dem Aspekt sehen dürfen, was ist mir vergeben worden? So viel. Und da fiel mir das Lied ein, ich weiß nicht, ob Lars es in seinem Repertoire für heute aufgenommen hat. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Da habe ich gedacht, guck doch mal nach, was wretch auf Deutsch heißt, ja. Wir singen ja viel, mein Englisch ist ja auch sehr limitiert. Ne? Ich weiß, dass Wretch, anders geschrieben, ohne W, kotzen heißt, aber was heißt denn eigentlich, that saved a wretch like me? Ja, was ist so ein Wretch? Und da gibt es ja diese von mir, für euch sehr zu empfehlende Website, Leodikt. Da kannst du dann auf der einen Seite Hebräisch eingeben und auf der anderen Seite kommt Russisch raus oder wie auch immer. Und dann habe ich also das so gemacht, ne? Und da kam vorhin Folgendes raus, weil das jemand inzwischen geändert, aber da vorhin stand dort, Wretch, armer Kerl, armer Schlucker, Bösewicht, Schuft, Schurke, Unglückswurm. Jetzt kannst du dir aussuchen. Ja. Amazing grace, how sweet the sound that saved a Bösewicht like me. Wow. A Schuft like me. Vergib uns unseren Schulden oder Sünden, wie auch wir vergeben, die uns etwas schulden. Das ist der Weg der Heilung. Der Weg der Lebenserneuerung. Und jetzt zeige ich euch gleich ein Video, beziehungsweise die Technik zeigt es euch, von der Corrie ten Boom. Das war eine Frau im letzten Jahrhundert, die in Holland lebte, in Haarlem. Ihr Vater war Uhrmacher. Sie waren eine sehr christliche Familie. Sie hat Kindergottesdienst gemacht, Bibelstunden. Und als die Nationalsozialisten, die Deutschen, Holland eingemeindet hatten und anfingen, die Juden zu suchen und abzutransportieren, haben sie in ihrem kleinen Haus in Haarlem mehrere jüdische Familien versteckt und die durchgefüttert. Und das war gar nicht leicht mit den Lebensmittelkarten damals. Und immer genug Essen heranzuschaffen. Und dass das nicht auffiel. Ne? Wieso braucht ihr auf einmal 5 Kilo Brot, wenn ihr nur 4 Leute seid? Ne? Und irgendwie werdet ihr auch nicht dicker. Ja, was ist denn da los? Ne? Und so wurden sie eines Tages entdeckt. Sie wurden verraten. Und sie kamen, der Vater, die Schwester Betsy und sie, ins Konzentrationslager. Der Vater hat es gar nicht erreicht. Der ist auf dem Weg schon im Gefängnis gestorben, der war auch schon ziemlich alt. Und sie und Betsy waren dann in Ravensbrück. Sie konnte eine Bibel reinschmuggeln und hat dort in ihrer Baracke dieses Konzentrationslagers es schaffen können, Bibelarbeiten mit den Leuten zu halten, mit den anderen Gefangenen und ihnen so ihren Lebensmut zu stärken. Die Betsy starb während dieser Zeit neben ihr in der Baracke an Entkräftung. Und sie ist nur durch einen Schreibfehler bei der Gestapo überhaupt wieder rausgekommen. Die haben ihren Namen falsch geschrieben und haben sie freigelassen, obwohl sie eigentlich gar nicht gemeint war. Das war Gott, der kann auch Schreibfehler benutzen. Und sie gehört zu denen, die in Yad Vashem, also in diesem Holocaust-Gedenkmuseum in Jerusalem, unter den sogenannten Gerechten der Völker aufgeführt sind. Das sind die Menschen aus den nichtjüdischen Nationen, die im Dritten Reich und in der Zeit des Holocaustes Juden gerettet haben. Und als der Krieg vorüber war, ging sie nach Deutschland und hat angefangen, über Vergebung und Versöhnung zu reden. Sie hat mit KZ-Opfern Freizeiten gemacht. Sie hat angefangen, in deutschen Gemeinden zu sprechen und hat gesagt, ich will euch 2 Erfahrungen weitergeben. Die erste Erfahrung ist die, Gott ist da, auch in den schwersten Situationen. Er war auch im KZ da, bei uns. Wir haben Wunder erlebt, mitten in allem Grauen. Und sie sagte, die zweite Erfahrung ist die, dass Gott unser Herz so anrühren kann, dass das, was wir im Vater unser beten, auf einmal möglich wird. Nämlich, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und dann kam eines Tages nach einem Vortrag, den sie hielt in Deutschland, in irgendeiner Stadt, ein Mann auf sie zu und sagte, ach, das ist doch schön, dass ich Sie jetzt hier treffe und das von Ihnen höre. Ich war Ihr KZ-Wärter. Und er streckte die Hand aus und sie berichtet von dem Kampf, den sie hatte, dessen Hand anzufassen und ihm die Vergebung zuzusprechen. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
Eine Frau steht auf einem Pult in einer Kirche und spricht zu einer großen Menge von Menschen. Ernste Gesichter starren ihr entgegen. Sie sind getroffen von der dreckigen Erzählung dieser Frau, die ein ganzes Regime vor den Augen der Welt entblößt. Sie erzählt von den Konzentrationslagern, ihre Qual, ihrer Seele, von Vergangenheit und Gegenwart. Während die Menschen wortlos den Raum verlassen, kämpft sich ein Mann durch die Menge nach vorne. Diese Frau, Corrie ten Boom, schildert später in ihrem Buch Die Zuflucht. Ich sah den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnerte mich an die Scham. Ich erinnerte mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Ihre Schwester und sie, Corrie, waren im KZ, weil sie Juden bei sich versteckt hielten. Die Schwester überlebte diesen Mann und das Regime nicht. Jetzt stand sie zum ersten Mal ihrem Häscher gegenüber. Sie erinnerte sich an seine Jagdpeitsche in seinem Gürtel und ihr Blut schien zu gefrieren. Er war es, der die Menschen in die Gaskammer trieb. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Ich bin Christ geworden. Er steckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden Sie mir vergeben? Corrie blieb wie angefroren stehen. In Gedanken blitzt ihre Schwester hervor, elendig und langsam verreckend. Sie kämpft in ihrem Inneren mit dem Schwersten und erinnert sich an die Worte von Jesus. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Eine schier unerfüllbare Forderung. Nach dem Krieg hatte ten Boom ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Sie lehrte über Vergebung, erlebte, wie Menschen frei wurden von Bitterkeit, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Doch jetzt wurde all das relativiert in dem Moment, wo dieser Mann mit seinem wohlwollenden Gesicht vor ihr stand und ihre eigene Vergebung herausforderte. Er war der Mörder ihrer Schwester. Kälte umklammerte ihr Herz und sie schreibt, »Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern ein Akt des Willens.« Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. In dem Moment, wo ich seine Hand ergriff, geschah Unglaubliches. Eine riesige Last fiel von meinen Schultern. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte Tränen in den Augen und sagte, ich vergebe dir, Bruder, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Corrie ten Boom schreibt abschließend unter dieses Zeugnis von unglaublicher Liebe, dass sie niemals die Liebe Gottes so erlebt hatte, wie damals in diesem Moment.
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen anderen Weg, um ein freies Leben zu führen, als diesen, die Entscheidung dazu zu treffen, so wie Corrie ten Boom es hier beschreibt, auch jenseits von allen Gefühlen und jenseits von Selbstrechtfertigung und von Aufrechnen zu sagen, du, ich will dir vergeben, so wie Gott mir vergeben hat. Und das kann ein Prozess sein, so wie auch Tobias es erzählt hat. Das ist eine Entscheidung. Und die Gefühle kommen dann manchmal erst nach einer gewissen Zeit oder nach längerer Zeit nach. Aber die Gefühle sind gar nicht das Entscheidende, sondern die Tatsache, dass wir das aussprechen. Und dass wir es meinen und sagen, ich will um Jesu Willen und um dessen, was mir vergeben worden ist, willen, dir vergeben und es nicht gegen dich festhalten und nicht deine Schuld in meinem Herzen festklammern. Vergeben heißt loslassen und nicht mehr gegen den anderen halten. Vergeben heißt ferngeben, weggeben. Freigeben, abgeben, losgeben. Vergeben heißt auch, den anderen und die Schuld, die er oder sie mir angetan hat, in Gottes Hand zu geben. In dem Vertrauen, dass es richtig und gut ist, wenn wir uns selbst und auch den anderen seinem Gericht und seiner Barmherzigkeit überlassen. Wem viel vergeben ist, sagt Jesus einmal, der liebt viel. Und das ist die Kraft, auch vergeben zu können, dass wir immer neu verstehen, wie sehr wir geliebt sind. Eine Hilfe kann dazu ein Bekenntnis sein, es kann auch eine Beichte sein, es kann ein Gebet sein, so wie wir es gleich anbeten, während der Anbetungszeit, der Lobpreiszeit hier vorne. Es kann aber auch ein Entschluss in deinem Herzen sein, dass du sagst, ich will vergeben, so wie mir vergeben wurde. Lebenserneuerung ist möglich, wenn wir durch die Pforte, die enge Pforte dieser Bitte gehen und es sagen, ja Herr, vergib du mir meine Schuld und auch ich will vergeben denen, die an mir schuldig geworden sind.